Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. In der wundervollen Hundesportart Agility gibt es mittlerweile eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Methoden, die zum Erfolg führen. Erfolg zu haben ist jedoch nicht für jedes Agility-Team dasselbe, denn ein Ziel ist immer etwas Persönliches. Wir streben in unserem Alltag danach, unsere ganz individuellen Wünsche, Ziele und Visionen zu erreichen. Wir sind uns diesen bewusst, denn wir schenken ihnen Aufmerksamkeit. Um als Agility-Team erfolgreich sein zu können, braucht es mehr als perfekt austrainierte Kommandos. Vielmehr müssen beide Teampartner feinfühlig aufeinander abgestimmt sein. Ihre Chemie muss stimmen. Die Qualität der Verbundenheit zwischen Mensch und Hund stellt die Basis für unser Hobby Agility dar. All das sagt mein heutiger Gast und die Inhaberin von Mindful Agility. Denn bei Mindful Agility geht es genau darum, euer individuelles Ziel in einer wunderbaren Sportart mit Hilfe eurer vorhandenen und ausbaubaren Ressourcen zu erreichen. Mindful bedeutet übersetzt Achtsamkeit. Und diese spielt im Agility-Training eine unterschätzte Rolle. Denn auf ihr beruht unter anderem die Fähigkeit, sich auf das Wesentliche einlassen, konzentrieren und fokussieren zu können. Wer aufmerksam mit sich und seinem Gegenüber umgeht, viele Eindrücke bewusst aufnimmt und hinterfragt, der schult sich auf mehr Sinnesebenen als diejenigen, die andere lediglich nachahmen. Diese intensivere Form der Auseinandersetzung ist für alle Beteiligten einer Trainingsgruppe ein enormer Zugewinn an Wissenserwerb der fachlichen Inhalte und eine intensive Schulung der eigenen Wahrnehmung. Weiter sagt sie, Hunde sind für uns unter anderem so besondere Begleiter, weil ihnen das Achtsamsein von Natur aus innewohnt. Sie nehmen den Moment oftmals viel fokussierter, intensiver und befriedigender wahr als wir Menschen. Daher ist es ihr Bestreben, bei Mindful Agility Coaching mit dem zu arbeiten, was jeder Hund von Natur aus mitbringt. Jedes Training basiert auf dem Baustein Klarheit und Positivität. So trainieren sie nach logischen Ansätzen innerhalb eines strukturierten Trainingskonzeptes, welches systematisch durchdacht und aufgebaut ist. So haben alle Trainings, Seminare und Vorträge ein und dasselbe Ziel. Sie sollen dich dabei unterstützen, beim Agility so achtsam wie möglich zu sein und mit deinem Teampartner Hund zu einer Einheit zu werden. Nach dieser Einleitung freue ich mich nun sehr auf meinen heutigen Gast und sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichte, Laura Beppler.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, cool, dass du dabei bist. Lass uns mal direkt starten. Wann und wie bist du zu deinem ersten Hund gekommen und dann wahrscheinlich für die meisten sehr, sehr interessant, wann und wie zum Agility?
Meinen ersten Hund habe ich tatsächlich 1997 bekommen und auch direkt mit Agility gestartet. Ich glaube, das war relativ unspektakulär, wie das so ist. Kleines Mädchen sagt, ich brauche einen Hund und dann geht's los.
Ja, cool. Was war der erste Hund?
Mein erster Hund war ein Kelpie-Mischling tatsächlich. Damals noch gar nicht so bekannt, die Rasse. Ich konnte auch tatsächlich mit einem Kelpie gar nichts anfangen zu der Zeit. Und der Hund war ein richtiger Kelpie-Mischling tatsächlich aus Australien. Es war ein Obstwurf aus Australien.
Ach krass, verrückt. Nimm uns mal ein bisschen mit rein in die Geschichte, wenn du magst.
Tja, so viel kann ich da, glaube ich, gar nicht erzählen. Ich habe sehr lange bei meinen Eltern gebettelt, ich möchte einen eigenen Hund, nachdem ich sehr viele fremde Hunde Gassi geführt habe. Und irgendwann hieß es dann, ja, hier, Bekannte von uns, die haben aus dem Urlaub diesen Obstwurf mitgebracht. Wir können davon vielleicht einen haben. So kam ich an diesen Hund und, wie gesagt, relativ schnell an meine Leidenschaft Agility. Ich habe in der Hundeschule angefangen mit Agility und habe auch immer noch sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen daran. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also da ging die Reise für mich tatsächlich los. Und ich glaube, meine Anfänge waren relativ klassischer Art. So, gab damals noch nicht viel. Hier im Norden war noch nicht viel los mit Agility. Ich habe trotzdem tatsächlich ein Jahr später meine begleitende Prüfung gemacht. Ist halt ganz lustig gewesen, weil die mich da alle so durchgewunken haben. Klar, kleines Kind und ist immer süß und wird immer gepusht und gedudelt und so. Und dann habe ich auch relativ früh angefangen mit meinen ersten Turnieren. Und Das ist sehr, sehr interessant, wenn man so guckt, was im Laufe der Jahre so passiert, also wie sich die Parcours verändert haben, wie sich die Menschen verändert haben, wie die Hunde sich verändert haben. Das finde ich einfach unglaublich spannend an unserer Sportart.
Ja, cool. Ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge zu bequatschen. Was hat dich denn damals am Agility so fasziniert? Wenn wir heute da reinschauen, sehen wir verhältnismäßig eher wenig Kinder. Die finden wir eher in den klassischen Sportarten, Fußball, whatever. Was war es damals bei dir, dass du gesagt hast, nee, ey, Agility ist das, worauf ich richtig Bock habe?
Der Hund. Es ist tatsächlich so, dass für mich waren Tiere immer meine Lebensbegleiter. Wirklich, das kann ich gar nicht anders sagen. Ich habe meine ganze Freizeit mit meinen Tieren verbracht. Erst mit dem Hund, später mit dem Pferd. Und diese Leidenschaft hat mich tatsächlich einfach nie wieder losgelassen. Und für mich ist der Hund mehr als nur ein Tier, was mit mir mein Leben bestreitet. Das ist einfach ein Lebensbegleiter. Es ist ein Partner. Und ich fand es ganz, ganz spannend. Ich habe natürlich ein paar deiner Podcast-Folgen verfolgt und unter anderem natürlich die Folgen von Caro gehört. Und ich musste da ganz, ganz, ganz doll schmunzeln, weil ich glaube, so fing meine Liebe zum Hund tatsächlich an. Ich kann mit Tieren genauso kommunizieren, wie ja theoretisch jeder kann. Und die Tiere haben mir also immer sehr, sehr viel gesagt und sie hatten immer viel mehr zu sagen, als Menschen zu sagen haben. Und ich glaube, dadurch fand ich das unglaublich faszinierend, weil mein Hund mir auch immer wieder die Rückmeldung gegeben hat, dass es ihm auch Spaß macht. Und so sind wir zusammengewachsen in dieser Sportart.
Ah, verrückt, ey. Wie geil. Richtig cool. Und dann klassischen Weg, wie du eben schon gesagt hast. Begleithundeprüfung, die ersten Turniere und dann immer mehr rein in diese Szene.
Genau. Ja, ich glaube, ja, da gibt es auch gar nicht so fürchterlich viel zu sagen. Das, was mich tatsächlich fasziniert hat, war natürlich immer die Kommunikation mit dem eigenen Hund. Aber mich hat auch unglaublich fasziniert, von Anfang an zu sehen, wie andere Menschen mit ihren Tieren agieren und wie viel Unverständnis da immer ist. Und das war für mich schon als Kind überhaupt nicht greifbar, wie es sein kann, dass so viele Menschen gar nicht sehen, was ihr Hund eigentlich sagen möchte. Ja, das fand ich schon immer ultra faszinierend. Und ich glaube, deswegen bin ich auch ursprünglich, also jetzt dann am Ende bei dieser Trainertätigkeit gelandet, weil diese ganzen Missverständnisse zwischen Menschen und Hunden, die zu sehen, sage ich mal, das ist etwas, was mir liegt, was mir Freude bereitet. Und die größte Freude, die ich mir so vorstellen kann, ist tatsächlich, Hunden zu helfen, dass sie durch ihre Menschen besser verstanden werden. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Agility, aber das ist die Kombination, die es für mich interessant macht. Die Kombination, den Tieren zu helfen, indem ich dem Mensch helfe und meiner geliebten Sportart. Das ist eigentlich das, was für mich Agility ausmacht. Und das ist für mich das, warum ich es so liebe und warum ich davon nach wie vor nach sehr, sehr langer Zeit, es sind jetzt ja, fast 25 Jahre, die ich das Ganze mache, die es mich so begeistert.
Sehr, sehr cool. Zwei Fragen oder eine Frage an der Stelle erstmal. Wie nimmst du denn diese Missverständnisse wahr? Also woran machst du das fest, dass da ein Missverständnis zwischen Mensch und Hund ist?
In erster Linie sehe ich es tatsächlich dem Tier an. Das Tier sagt es mir, entweder auf dem klassischen Weg der Kommunikation, wie ja auch Steffi Lamotte in ihrem Beitrag schön erklärt hat, ja, wie wir sehen können, also körperliche Signale und ja, wie wir einfach das Feedback sehen können direkt am Hund. Oder aber auch, ja, wie gesagt, dieser Tierkommunikationskanal, ja. Also viele Tiere, den sehe ich das an, aber ich überlege gerade, sehen ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Ich glaube, fühlen ist das richtige Wort. Ich fühle, was da los ist. Und es ist auch so, ich fühle mich ganz, ganz oft in andere Lebewesen hinein. Das ist ein bisschen überempathisch, könnte man sagen. Und ich bin eigentlich eher damit beschäftigt, mich manchmal abzugrenzen, dass mir das Ganze nicht zu nahe geht. Aber es hat halt den positiven Effekt, wenn ich merke, es kommt rüber, dass da ein Problem vorliegt und ich dann etwas verbessern kann an der Situation, dann ist das sozusagen, dann macht mich das glücklich. Ja. Und das kann man als Fluch oder Segen bezeichnen. Aber ich habe versucht, für mich immer das Beste daraus zu ziehen, dass ich da so überempathisch bin und dass ich diese Fähigkeit habe. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen das können, in der Theorie, aber es in der Praxis nicht umsetzen, dass man die Kanäle sozusagen geschlossen hält. Und das finde ich aber, es ist sehr, sehr wertvoll, denn ich kenne sehr wenig Agility-Trainer, die dazu in der Lage sind, sich einzufühlen und auch zu erkennen, was braucht jetzt der Hund, beziehungsweise auch, was braucht der Mensch. Denn es geht ja nicht immer nur um den Menschen, um den Hund, sondern es geht ja auch um die Komponente Mensch dahinter. Und ich muss ein gewisses Verständnis haben, wie der Mensch funktioniert, wie er denkt, wie er fühlt, wie er lernt. Und muss wissen, wie kann ich tatsächlich dem Menschen helfen, damit ich am Ende des Tages dem Hund helfen kann. Und das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Ich komme ja auch aus dem Bereich Pädagogik und Psychologie und von daher fasziniert mich die menschlichen Abgründe faszinieren mich sehr. Und im Agility kann ich halt beides kombinieren. Ja, ich kann es den Hunden leichter machen, indem ich den Menschen die Dinge leichter mache. Und das ist einfach etwas, was mich wirklich glücklich macht. Und ich glaube, als Agility-Trainer muss man mit Leidenschaft dahinter stecken, damit man wirklich etwas bewegen kann.
Sehr, sehr cool. Mehrere Fragen, die sich daraus ergeben. Was glaubst du, woran liegt es, dass wir Menschen mit den Hunden Missverständnisse haben und also nach meinem Empfinden, dass die auch immer mehr werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da spielen unglaublich viele Faktoren hinein. Einmal ist es grundsätzlich so, dass wir alle Ansprüche an uns selber haben, die wir gerne erfüllt haben möchten. Und wenn wir einen Anspruch an uns selber haben und der nicht erfüllt wird, dann führt das unweigerlich zu Frustration. Und der Anspruch, den wir an uns selber haben, ist im Fall Agility halt leider auch ein Anspruch, den wir zwangsläufig auf den Hund übertragen. Ja, es ist ein Teamsport. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt, Agility ist ein Teamsport. Also muss ich als Team funktionieren. Nicht ich als Mensch und auch nicht nur der Hund, sondern die Harmonie muss einfach funktionieren. Ja, man muss da gemeinsam durch den Parcours. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass die Tendenz, gerade wenn man sich Turnierläufe anguckt, immer mehr sich dahin zu entwickeln scheint, dass es nicht ein Teamsport ist, sondern dass es ein Laufsport ist, bei dem es um ein Wettrennen geht. Ja? Ich denke mir, ein schöner Lauf, das ist für mich ein Lauf, der harmonisch ist, wo das Team gemeinsam gut funktioniert, ja? Wo man gegenseitig die Fehler ausgleichen kann und wo man auch mal fünfe gerade sein lassen kann. Ja? Wenn mein Hund einen geilen Lauf gemacht hat und da ist eine Stange gefallen, dann versuche ich zu analysieren, warum ist diese Stange gefallen und in 90% der Fälle ist es mein Fehler gewesen. Und dann kann ich mich auch über ein V5 freuen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ja.
Laura, wir nehmen seit fast einem Jahr Folgen auf und es ist in Anführungsstrichen witzig, weil die Aussagen in die Richtung kommen ja schon häufiger. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele da mit dir d'accord gehen in dem, was du sagst. Aber woran liegt es denn, dass wir gefühlt als Szene es nicht schaffen, das zu ändern?
Ich glaube, das liegt an dem Gefühl der Konkurrenz. Ich glaube, dass wir viel zu viel Menschen im Allgemeinen, unabhängig vom Agility, ich glaube, wir Menschen neigen viel zu viel dazu, uns zu vergleichen. Und wenn ich anfange, mich mit anderen zu vergleichen, dann beschränke ich mich in meinem eigenen Potenzial. Und wenn ich anfange, meinen Hund mit einem anderen Hund zu vergleichen, dann beschränke ich auch den in seinem eigenen Potenzial. Und das ist immer das Problem. Ich finde, Potenzial kann nur dann sich entfalten, wenn ich das Individuum sehe. Die Möglichkeiten, die mein Individuum mitbringt. Das ist der Mensch, das ist der Hund und das ist die Kombination aus allen beiden. Und ich glaube, es geht viel zu oft darum, dass wir schauen, wie machen das die anderen. Und ich mag nichts ungerner, das habe ich jetzt sehr liebevoll formuliert, aber ich mag nichts ungerner, als wenn ich Leute frage, die kommen das erste Mal zu mir ins Training und ich frage sie, ah ja, okay, warum machst du denn das jetzt so? Und dann ist die Antwort, ja, das habe ich schon immer so gemacht. Und dann sage ich, aha, und wie bist du darauf gekommen? Ja, das hat der und der so gemacht. Und dann sage ich, ja, und hat es dich zum Erfolg geführt? Ja, nee. Ich sage, okay, dann können wir das jetzt vielleicht verbessern. Ja, und ich hasse das. Ich hasse das, weil es mich so beschränkt. Wenn ich mir nicht selbstständig Gedanken darüber machen kann, wie ich zu einem Trainingserfolg komme, wie soll ich dann sozusagen von meinem Teampartner Hund erwarten, dass der genauso funktioniert wie der Hund von irgendjemand anderem? In meiner Welt funktioniert das nicht.
Aber zielt Wettkampf nicht genau darauf ab, zu vergleichen?
Ja, das kann man sicherlich so sehen. Man kann sicherlich sagen, klar, ich fahre zum Wettkampf, um zu gewinnen. Ich finde aber, für mich persönlich ist das nicht der Anspruch. Für mich ist es ein Hobby. Wir sind ein Hobby in einer Randsportart und ich finde einfach, dass wir das machen, weil es uns Spaß bringt. Und wenn mir etwas Freude bereitet, dann versuche ich natürlich, das Bestmögliche aus mir und meinem Hund rauszuholen oder auch aus meinen Trainingsteams. Aber ich denke nicht, dass jeder Mensch eine so hohe Ehrgeizlatte haben muss, dass er das Ziel hat, zur WM zu fahren. Wozu? Also natürlich zeige ich im Turnier, was ich im Training gemacht habe und geleistet habe und wozu ich auch in der Lage bin. Trotzdem müssen wir die Kirche im Dorf lassen, weil wir arbeiten hier mit Lebewesen. Und diese Lebewesen, die können nur das leisten, was wir ihnen erklärt haben. Wenn ich also einen Hund habe, der die Zeiten nicht läuft, dann habe ich keinen Grund, böse auf den zu sein, weil der körperlich dazu gar nicht in der Lage ist. Ja? Oder ich habe ihn sehr schlecht trainiert. Es gibt eigentlich keinen Grund, irgendwie dem Hund für irgendetwas, was er tut, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und dann muss ich mir im Umkehrschluss natürlich die Frage stellen, wie gesund ist mein Ehrgeiz jetzt an dieser Stelle und wie realistisch ist er auch? Ja? Und ich kann dir sagen, ich habe einen Hund, der hat sehr, sehr viel Potenzial. Trotzdem freue ich mich über ein geiles Diss viel, viel mehr als über Nuller, wo ich mich irgendwie nur so durchgekämpft habe und der Lauf sich nach Krieg angefühlt hat. Und ich glaube, das ist genau das. Natürlich ist es schön zu gewinnen, aber es können halt nicht alle Gewinner sein.
Sehr, sehr cool. Es kann halt immer nur der Erste der Gewinner sein, wenn wir nach der Liste gehen, ne?
Ja. So sieht's aus. Und wenn das der Grund ist, warum ich morgens auf ein Turnier fahre, dann weiß ich nicht, ob es mir das wert wäre. Ja, weil es gehört viel mehr dazu. Ich will einen geilen Tag haben. Ich will nette Leute sehen. Ich will geile Läufe von anderen Hunden sehen. Ich bin ja jetzt seit 2018 auch als Leistungsrichterin da unterwegs. Und das mache ich nicht, weil ich damit reich werde. Und das mache ich auch nicht aus Gründen, dass ich es geil finde, wenn ich dann sehe, wer das Ding gewinnt. Sondern ich mache das, weil ich diese Sportart liebe, weil ich es liebe, geile Läufe zu sehen. Und es ist am Ende des Tages auch nicht so, dass ich nach Hause gehe und in Erinnerung habe, boah, der gewonnen hat, der Lauf war so geil, sondern ich erfreue mich an den Läufen, die ich persönlich als harmonisch empfunden habe. Die, wo ich das Gefühl habe, okay, die habe ich vor 2 Jahren schon mal laufen sehen und die haben sich in den 2 Jahren so krass geil entwickelt. Da sieht man, dass da wirklich Liebe hintersteckt und Herzblut und dass da versucht wird, sich zu verbessern. Weil ich finde, das Leben ist Entwicklung. Es geht immer um Entwicklung. Und deswegen sage ich glaube, es muss eine gewisse Leidenschaft dahinter stecken. Egal, was man tut, es sollte aus Leidenschaft passieren.
Aber krass, das heißt, du merkst dir die Teams, die bei dir laufen?
Ja, natürlich. Klar. Also die, die ich im Training habe, sowieso, ja, da weiß man dann ja auch irgendwann, wo man die Baustellen hat. Und im Turnier ist es tatsächlich so, dass ich jedes Team als etwas ganz, ganz Individuelles empfinde. Und ich bin ein Mensch, ich nehme unglaublich viele Eindrücke wahr. Ja, das heißt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich kann das gar nicht so sagen, dass ich etwas sehe, sondern ich fühle das. Und ich fühle die Energien dahinter. Ja, deswegen ist es schwer für mich auszuhalten, wenn die Leute ätzend mit ihren Hunden werden. Deswegen passiert es dann auch auf dem Turnier, dass ich grantig werde mit den Hundeführern. Oder sie freundlich bitte, dass sie doch da mal ihr Verhalten überdenken könnten. Weil ich selber mich nicht wohlfühle in diesen negativen Schwingungen. Und im Umkehrschluss bedeutet es aber natürlich, dass ein geiler Lauf für mich genau das Gegenteil davon bedeutet, nämlich ganz viel positive Energie. Und diese positive Energie, die kann mir Oma Erna von nebenan mit ihren 80 Jahren bieten, die da mit ihrem Deckelchen glücklich durch die Gegend hüpft und sich freut, obwohl sie 5 Federn nach Hause gebracht hat. Ja? Wenn die mit dem Herzen dabei ist und die strahlt das aus, dann ist das das, wofür es sich für mich lohnt, da hinzugehen. Und dann stehe ich mit einem Doppelgrinsen da im Parcours und gucke mir das Ganze an. Und mit dieser Erinnerung fahre ich nach Hause. Ja? Also ich fahre nach Hause mit Oma Erna in meinem Kopf, mit ihrem Dackel, wie sie 5 Fehler gemacht hat und wie sie glücklich dabei war. Und nicht mit dem, der den Lauf gewonnen hat und ins Ziel kommt und den Hund angart, weil er einen riesen Bogen gelaufen hat an einer Stelle.
Sehr, sehr cool. In meiner Wahrnehmung ist es im Moment so, dass immer mehr Richter vermehrt darauf schauen, auf genau das, was du gerade sagst, nämlich auf den Umgang mit dem Hund und auch ganz, ganz aktiv anfangen, Leute anzusprechen und dagegen zu arbeiten. Glaubst du, dass es wichtig ist?
Ich halte das für elementar. Ich halte das für so, so, so wichtig, weil wir arbeiten mit Lebewesen. Ja? Die haben Gedanken, die haben Gefühle, die stehen teilweise am Start und du siehst den Hunden an, dass sie nicht immer gut behandelt werden. Die ziehen die Route ein und das meine ich nicht aus Anspannungsgründen, weil sie so Bock auf den Parcours haben. Die fangen an zu beschwichtigen, wenn die Leine über den Hals gezogen wird oder wenn sie lassen sich nicht wieder einsammeln im Zielbereich, der Klassiker. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Grund liegt immer im Hundeführer. Und ich finde, in dem Moment, in dem ich meinen Hund so sehr einschränke in seiner Freiheit, in seiner eigenen Meinung, in seinem Willen, in seiner Existenz im Grunde genommen, nehme ich ihm unglaublich viel von dem Potenzial, was er auch leisten könnte. Grundsätzlich ist meine Trainingsphilosophie auch, wir lassen den Hund erstmal frei. Wir lassen den Hund erstmal frei und lassen ihn arbeiten und dann optimieren wir das. Weil es geht doch am Ende im Agility immer darum, dass wir den Laufweg des Hundes im Parcours bearbeiten müssen. Ja? Und es geht ja nicht darum, dass wir unserem Hund erklären müssen, das ist eine Hürde, das ist ein Steg, das ist eine A-Wand, sondern es geht immer um den Laufweg. Und viele Wege führen nach Rom. Ich kann jetzt also natürlich ein Team haben, das gemeinsam dann Wettrennen draus veranstaltet. Ich kann aber auch ein Team haben, das ganz, ganz viel aus der Distanz führt und ganz viel Distanzgeschichten macht. Und man kann vorher nicht sagen, wer jetzt gewinnt. Aber ich bin davon überzeugt, dass je freier ein Hund arbeiten kann, je freudiger diese ganzen Sachen aufgebaut sind und auch vor allem, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, je mehr Verständnis vorhanden ist, umso erfolgreicher kann man sein. Jetzt kann man natürlich über die Definition von Erfolg sprechen. Was bedeutet Erfolg für einen? Habe ich eben im Grunde genommen schon angedeutet. Für mich ist Erfolg nicht, mit einem Sieg nach Hause zu fahren, ja, sondern für mich ist Erfolg immer das, was entsteht, wenn Entwicklung stattgefunden hat. Ja? Und ich glaube, Verständnis ist, wie gesagt, absolut der Basisbaustein für jegliches erfolgreiches Training. Denn wenn ich als Mensch verstehe, was ich tue, dann kann ich es dem Hund so erklären, dass der Hund versteht, was er tut. Und wenn wir beide doch verstanden haben, was wir tun, dann sind wir doch ein geiles Team.
Das heißt, in deinem Training geht es primär darum, dem Menschen zu erklären, warum etwas gerade so passiert, wie es passiert.
Jein, ja, schon. Wobei mein Ansatz tatsächlich nicht ist, dass ich dem Menschen das erklären möchte, sondern ich möchte, dass die Menschen sich anfangen, die Dinge selber zu erklären. Ja, das heißt, ich stelle sehr viele Fragen. Jemand kommt zu mir und war noch nie bei mir im Training. Dann sage ich, okay, lauf mal. Nach Hürde 5 sage ich, okay, halt, stopp. Warum hast du dich dafür entschieden? Warum hast du dich dafür entschieden? Warum hast du dich dafür entschieden? Und was glaubst du, warum ist es sinnvoll, dass du jetzt hier mit dem Spielzeug vor deinem Mund rumwählst? Und dann ist es so, ja, weiß ich nicht. Und dann sage ich, okay, dann dröseln wir das jetzt mal auf. Und dann erarbeite ich das sozusagen mit den Teams gemeinsam, was sie eigentlich glauben, wie sie dahin gekommen sind, das zu glauben und ob sie daran festhalten wollen, dass das Konzept, was sie bisher gefahren sind, super ist. Denn wir sind ja nur bis Hürde 5 gekommen, im Optimalfall. Und das sagt ja schon sehr, sehr viel darüber aus, wie effizient das bisherige Training war. Und das ist für mich immer der Moment, wo ich dann versuche, die Leute, wenn es denn notwendig ist, zum Umdenken zu bringen und die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Denn ich glaube, da sind wir beim Punkt, ne? Verständnis ist einfach das A und O. Und wenn ich verstehe, wann ich etwas belohne und wie ich etwas belohne, beispielsweise, dann kann ich ganz viel aus meinem Potenzial rausholen. Wenn ich mir nie Gedanken darüber mache, was ist eigentlich mit dieser ganzen Belohnungsnummer und einfach nur so einen Ball irgendwie werfe, dann verschenke ich, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial. Und das überträgt sich halt auf alle Kleinigkeiten, das seines Wechsel oder seines, keine Ahnung, die Überlegung, wie führe ich jetzt hier eigentlich eine Sequenz. Es ist einfach so, dass wirklich sehr, sehr wenig Teams auf diese Fragen Antworten haben. Und das ist mein Ansatz. Ich versuche wirklich herauszufinden, okay, warum hast du dich dafür entschieden? Ich versuche mir das erklären zu lassen. Und manchmal ist auch eine super Erklärung dabei, ne? Das möchte ich jetzt niemandem absprechen. Also das gibt es auch durchaus. Trotzdem versuche ich dann sozusagen die Brücke zu schlagen und neue Wege auch auszuprobieren und zu fragen, okay, fand ich eine super Entscheidung, aber wie wäre es denn mit dieser Variante? Warum hast du denn dich dagegen entschieden? Ja? Warum hast du dich hier für einen Belgier entschieden statt für einen Franzosen oder wofür auch immer? Und ich glaube, dass wir Menschen über die Dinge nachdenken müssen, selbstständig nachdenken müssen, damit wir etwas verändern wollen in unseren ganzen Lebensgeschichten oder Situationen. Denn ich glaube, wir können nur dann wirklich effizient sein, wenn das aus uns selber herauskommt. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn man als Trainer zu irgendwem sagt oder gesagt bekommt, mache ich auch nicht, du musst das so und so machen. Und ich dann frage, warum? Und dann, ja, macht man halt so. Ja, ich finde es unbefriedigend. Ich brauche ein bisschen Logik, ich brauche ein bisschen Verständnis. Und ich finde, Agility ist sehr banal, wenn man es logisch betrachtet. Ja, und wie gesagt, ich glaube, die größte Herausforderung für unsere Sportart Agility ist eben diese Teamgeschichte. Ja, dass wir anfangen müssen, umzudenken, weg von der Hund muss eine Leistung bringen, hinzu, wir sind ein Team und wir wollen gemeinsam das Beste aus uns rausholen.
Verrückt, mehrere Fragen. Zum einen, warum glaubst du, dass so viele keine Antworten auf deine Fragen dann haben? Und wie offen sind die Menschen dann für deinen Ansatz, wenn du auf einmal anfängst, so viele Fragen zu stellen und von ihnen verlangst, da selber Lösungen zu entwickeln?
Also ich glaube, was heißt ich glaube? Die Reaktion von Leuten, die das erste Mal bei mir ins Training kommen, ist tatsächlich immer relativ ähnlich. Sie sind im ersten Moment so ein bisschen von Kopf gestoßen, weil man konfrontiert sie mit einer unangenehmen Tatsache, nämlich, dass sie keine Antwort haben. Ja? Und es ist aber so, 99% der Menschen, die zu mir kommen, die finden ihre Antwort und die gehen nach Hause mit dem Gefühl, ah ja, ich habe total viel verstanden. Und für die ist es ganz oft ein Game Changer. Und das ist genau das, was mich glücklich macht. Ja? Also mich macht es glücklich, gestern Abend habe ich ganz spät eine E-Mail bekommen über einen Themenabend von einer Person, die ich überhaupt nicht kenne. Die hat gesagt, ich habe mir das angeguckt und boah, ich bin dir so dankbar, es war so geil. Ich hatte so viele Aha-Effekte und eigentlich habe ich nur so für mich 2 Stunden gesabbelt. Ja? Aber dann kriegt man das Feedback, ich habe da so viel mitgenommen und du hast damit jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal angefangen habe, es umzusetzen, hast damit jetzt schon so viel für mich verändert. Und das ist etwas, was mich dann wiederum glücklich macht. Ja? Mich macht es glücklich, weil jetzt habe ich einer Person Werkzeug an die Hand gegeben, was für sie nachvollziehbar ist. Das wird sie jetzt umsetzen und der Hund hat dadurch eine ganz andere Möglichkeit zu verstehen, was eigentlich gefordert wird. Ja? Und ich helfe dadurch Menschen und Tieren. Und das ist etwas, was ich einfach daran wertschätze. Ja, ich denke, die meisten Leute kommen sehr, sehr gut damit klar, wenn man sie konfrontiert. Was natürlich aber man ganz klar sagen muss, diese ganze Konfrontation funktioniert natürlich nur deswegen ganz gut, weil man halt dann auch mal lachen kann gemeinsam. Ja, es geht natürlich nicht, wenn ich sage, warum machst du das jetzt so? Und dann kriege ich eine Antwort und sage, ja, aber das ist scheiße. Das funktioniert natürlich nicht, ja, sondern ich versuche natürlich, die Leute so abzuholen, dass sie dann auch mal in der Lage sind, über sich selber zu lachen. Ich hatte das gerade letzte Woche, da lag ein Tunnel unterm Steg und für die war das so, oh mein Gott, das ist ja eine mega Verleitung. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, okay, also ihr macht jetzt schon beim Abgehen, bei Hindernis 3, ein Problem in euren Köpfen, was ihr dann auf jeden Fall auch zu einem Problem macht, wenn ihr euren Hund gleich aus dem Auto geholt habt, obwohl es eigentlich gar kein Problem ist. Dann haben die herzlich gelacht und ja, siehe da, der Hund ist kein einziges Mal in die Verleitung gegangen. Ja? Und das ist halt genau der Punkt. Ich finde, man muss halt ganz humorvoll mit diesen ganzen Sachen umgehen, denn es sind ja alles Sachen, die passieren nur deswegen, weil man sozusagen nicht im absoluten Bewusstsein hat, worauf es dann da eigentlich in dem Moment ankommt. Ja, und da versuchen wir uns dann sozusagen hinzuarbeiten, um ein schönes Gesamtbild zu erzielen.
Krass, du hast es vorhin schon mal angedeutet, aber das heißt, für dich gehört zum Trainer und Seminarleiter sein viel, viel mehr als nur Fachkenntnis über Agility zu haben.
Definitiv, definitiv. Ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal, dass man mit Menschen umgehen kann. Denn der beste Trainer bringt mir nichts, wenn er nicht in der Lage ist, mir die Dinge so zu vermitteln, dass ich damit arbeiten kann. Dementsprechend glaube ich, ja, eine gewisse Sozialkompetenz braucht man. Natürlich muss ich auch ein Grundverständnis vom Hund haben. Ja, es bringt mir auch nichts, wenn ich Fachkenntnis Agility habe, wenn ich nicht sehe, dass ein Hund jetzt 8-mal beschwichtigt hat. Ich muss schon als Trainer in der Lage sein zu sehen, okay, der Hund steht auf der Kontaktzone, dann wird der noch gestreichelt und der beschwichtigt 85-mal, weil der findet das total grausam. Und die Hundehalterin ist aber der Meinung, ja, ich belohne ihn doch. Ja? Und dann muss ich in der Lage sein, die Brücke zwischen diesen beiden Sachen zu schlagen, indem ich sage, du, pass mal auf, ich weiß, du möchtest deinen Hund da voll belohnen und das finde ich auch richtig toll, dass du das möchtest, aber guck mal, wir filmen das jetzt mal und dann guckst du mal genau hin, ob dein Hund das so richtig gut findet, ja. Und das Ganze muss ich aber ja so transportieren, dass ich niemandem auf den Schlips trete, weil ich möchte ja gar nicht, dass ihr Vorhaltungen machen, denn sie wusste es ja bis dahin sozusagen nicht besser, die Hundeführerin aus diesem Beispiel. Das heißt, ich darf nicht vorher schon urteilen darüber oder das bewerten, sondern ich muss wirklich offen sein und sehen, einfach eine Bestandsaufnahme machen, das analysieren und dann sozusagen eine Lösung finden. Am Ende des Tages geht es nur darum, es geht immer darum, eine Lösung für ein Problem zu finden.
Findet ihr immer eine?
Ja, definitiv. Sehr unkonventionell manchmal. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Bei mir ist es tatsächlich, es gibt ganz oft Situationen, da stehe ich da und denke, oh, das habe ich so noch nie gesehen, jetzt machen wir mal das. Ohne, dass ich darüber nachdenke, es kommt einfach so eine Lösung. Ja? Und die können wirklich völlig banal sein, die können auch völlig abgedreht sein. Das kann aber auch, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema, das können Sachen sein, die man im Alltag verändert. Wenn man Sachen im Alltag verändert, haben die ja eine große Auswirkung auf das, was wir im Agility benötigen. Ja? Sprich, so eine Alltagsübertragung ist durchaus sehr, sehr relevant. Und ja, deswegen, ich habe bisher noch kein Problem gehabt, für das ich irgendwie keine Lösung gefunden habe. Und manchmal ist es so, dass die Lösung nicht jetzt sofort innerhalb von 2 Sekunden einfällt, sondern dass ich dann sage, okay, habe ich wahrgenommen, muss ich nochmal drüber nachdenken, ja, und ich habe halt immer im Hinterkopf, ja gut, ich bin nicht die einzige Trainerin auf der Welt, wenn ich partout keine Lösung habe, ja, dann frage ich jemanden, der es vielleicht weiß, ja, dafür gibt es ein Netzwerk, dafür gibt es eine Community und ich finde, wir sind alle keine Konkurrenten, sondern wir sind da, um uns gegenseitig zu unterstützen und wenn ich doch irgendwo festhänge, vielleicht hat jemand anders eine mega geile Idee, ja, passiert tatsächlich relativ selten, dass ich eben jemanden nach seiner Meinung frage, weil, wie gesagt, ich einfach sehr intuitiv bin. Aber alleine das im Hinterkopf zu haben, ja, es gibt 1000 Leute, die sicherlich eine Lösung dafür haben, selbst wenn ich jetzt gerade keine habe, ich finde, die ist unglaublich beruhigend und demnach kann mir ja eigentlich auch nicht wirklich viel passieren.
Sehr, sehr cool, gefällt mir. Magst du uns ein bisschen mit in dein Training mit deinen eigenen Hunden reinnehmen? Wie sieht das aus?
Oh, ich bin relativ trainingsfaul, muss ich leider so zugeben. Ich habe jetzt eine Hündin, mit der ich trainiere. Und wirklich nicht sehr viel. Also ich sag mal so, vielleicht 4 Tage im Monat, wenn es hochkommt, vielleicht 5. Aber ich trainiere tatsächlich relativ wenig. Wenn ich trainiere, lasse ich entweder drauf gucken, dann ist es natürlich so eine Parcours-Trainingsgeschichte. Wenn ich für mich alleine trainiere, mache ich immer nur Kleinigkeiten. Ich bastel immer nur an vorhandenen Geschichten rum. Sei es, keine Ahnung, ich möchte engere Wendungen oder ich möchte ein neues Kommando aufbauen oder. Es sind immer sehr, sehr kleine Trainingseinheiten, weil ich Agility als ein Puzzle betrachte. Es ist ein riesen, riesen Puzzle und diese ganzen kleinen Teile, die müssen sitzen. Ja, das ist mein Fundament. Und ich bin kein Fan von Parcours-Schrubben, überhaupt gar nicht. Ich trainiere tatsächlich dementsprechend auch sehr, sehr wenig Parcours-Training, sondern es ist wirklich mehr so Kleinscheiß, weil ich finde, wenn ich die Basis gut gelegt habe, gut aufgebaut habe, dann ergibt sich das Puzzle später mal im Turnier. Ja.
Und so agierst du auch als Trainerin mit den Teams, die zu dir ins Training kommen?
Ja, also ich habe angefangen, ganz klassisch Trainings zu geben mit so wöchentlichen Gruppen. Davon bin ich mittlerweile komplett weg. Ich mache nur noch Seminarcharakter, weil ich finde es super, super wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Training und einem Seminar. In ein Seminar gehe ich ja, um mich zu entwickeln. Und ich gehe dahin, um Neues zu lernen. Dementsprechend ist ein Seminar sehr, sehr intensiv. Wenn ich in ein Training gehe, dann ist es eigentlich das Ziel, das Verhalten, was mein Hund schon kann oder was ich schon kann, sozusagen zu festigen mittels Wiederholung. Und da sind wir wieder bei der Differenzierung. Ja, wir haben Verständnis, Seminar und Wiederholung im Training. Und weil mein Steckenpferd ist wirklich eher darin besteht, liegt, wie auch immer, den Leuten helfen zu wollen, habe ich halt für mich festgestellt, ich brauche eigentlich für mich, damit ich das Gefühl habe, ich bringe denen auch was, wir haben Mehrwert davon, brauche ich diesen Seminarcharakter. Deswegen habe ich für mich entschieden, ich mache keine Trainings mehr, weil ich finde es einfach nicht schön, wenn man immer auf die Uhr guckt und sagt, so, jetzt muss aber schnell kommen, der Nächste. Es muss jetzt mal hier weitergehen, weil sonst kommt der andere nicht mehr dran. Das mag ich nicht, weil ich das Gefühl habe, es bringt nichts. Und dementsprechend, ja, es ist sehr intensiv. Es ist ganz oft so, man kommt bis Hindernis 5 und beißt sich darin fest und dann wird lieber 1 bis 5 austrainiert, als zu sagen, ja, hier stehen aber 44 Nummern, jetzt müssen die alle durchgeschrubbt werden.
Verrückt, das habe ich so noch nie gehört. Aber das macht total Sinn für mich, wenn du das so aufdröselst, die beiden Sachen.
Das freut mich.
Krass. Jetzt musste ich auch mal kurz eine Sekunde drüber nachdenken.
Und du hast ein
Konzept gemacht damit.
Sehr gut. Ja, aber es ist doch so. Wir können das Ganze doch einfach in eine Transferleistung bringen. Ich glaube, das ist sowieso ein großes Thema. Man muss alles in Transferleistung bringen. Und wenn ich jetzt Beispiel Universität mir angucke, eine Vorlesung ist etwas komplett anderes als ein Seminar. Ein Seminar geht es immer in die Tiefe. Da wollen wir immer mehr wissen und mehr verstehen und mehr für uns rausziehen. Und das bedeutet Entwicklung. Wenn ich in eine Vorlesung gehe, dann höre ich mir das an, was da gesagt wird. Aber es ist ja vom Inhalt her für mich ein völlig unterschiedliches Lernniveau. Ja? Und ich versuche allgemein immer diesen Transfer hinzukriegen zwischen Agility und Alltag. Ja? Ich habe zum Beispiel dieses Verständnisthema, das liegt mir sehr am Herzen. Ja? Und ich finde, es ist manchmal schwer für Menschen zu verstehen, warum dieses Verständnis für das, was man tut, so elementar ist. Und da ziehe ich sehr, sehr gerne den Vergleich her. Wie lerne ich eigentlich im Alltag? Wie funktioniert es eigentlich mit der Entwicklung? Ja? Und gucken wir uns Persönlichkeitsentwicklung an. Nichts anderes ist Agility am Ende. Ja, die Persönlichkeit des Hundes entwickelt sich und die Persönlichkeit des Menschen entwickelt sich. Und im Optimalfall geht beides dann zusammen in Einklang. Aber ich kann mich nicht wirklich entwickeln, wenn es immer nur um höher, schneller, weiter geht.
Krass. Nochmal, du hast es vorhin schon mal gesagt, sondern worum muss es denn noch gehen, außer um höher, schneller, weiter?
Ich finde, es geht immer darum, dass man sich individuell verbessert. Dass man das Bestmögliche aus sich rausholt, aus seinem Hund rausholt. Und das ist, wie gesagt, Harmonie. Ich finde, Harmonie ist unglaublich wichtig. Das ist unsere Freizeit, das ist unsere Lebensgestaltung. Und ich möchte nicht mein Leben gestalten mit einem vielleicht, weiß ich nicht, kann man das so nennen, falschen Ehrgeiz oder einem unerreichbaren Ziel in meinem Kopf. Das führt zwangsläufig zu Frustration. Und dafür ist unser Hobby einfach zu geil, als dass wir uns das selber kaputt machen sollten.
Ich frage mal ein bisschen provokant nach. Jetzt bin ich ja trotzdem in dem System Agility unterwegs und meine persönliche Entwicklung und meine Teamentwicklung ist wirklich großartig. Und es reicht auf dem Turnier trotzdem nur für Platz 10. Und das ist dann natürlich für mich irgendwie auch wieder unbefriedigend, weil ich will ja auch gerne mal auf Platz 1 sein. Wie können wir das zusammenbringen?
Woran liegt es denn, dass es nur für Platz 10 reicht?
Schon beantwortet, würde ich sagen.
Ich weiß es nicht. Es ist halt immer die Frage. Es ist die Frage, was will ich, wo will ich hin und vor allen Dingen warum? Und wie gesagt, Realitätsabgleich. Ja? Ich kann nicht von jedem Hund erwarten, dass er körperlich überhaupt dazu in der Lage ist, einen Weltmeistertitel nach Hause zu bringen. Und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, diesen Anspruch zu haben. Denn Hunde sind Hunde und wir holen sie in unser Leben und hoffentlich nicht in erster Linie, damit sie ein Sportgerät für uns sind, sondern hoffentlich, weil sie unser Leben bereichern sollen und weil sie uns im Alltag begleiten sollen. Denn wie irrelevant ist diese kleine Agility-Phase im Vergleich zum Alltag, den wir mit unserem Hund verbringen? Und ich habe zum Beispiel oft dieses, kennt ihr alle, ja, der Klassiker, du hast 5 Hunde. Ja, habe ich. Wie schaffst du denn das? Na ja, gut, also ob ich jetzt mit einem spazieren gehe oder mit 5. So, ich finde einfach, ja, ich habe 5 Hunde und davon macht einer wirklich Agility und einen Nachwuchshund habe ich in der Pipeline. Aber die anderen Hunde haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und ich finde es also töricht, ja, wirklich, den Hund auf sein Sportgerät-Dasein zu reduzieren.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du spannend findest, die Entwicklung von 97 bis heute dir anzuschauen. Und ich habe mal einen Satz lesen dürfen und den fand ich so unendlich großartig und jeder kann ihn nachlesen. Es war ein Kommentar auf einen meiner Facebook-Beiträge darunter. Also wer mal viel Zeit hat, klickt einfach mal alles an und wird ihn irgendwo finden und dann wird er auch wissen, wer ihn geschrieben hat. Und da steht da, ich habe mal einen Hund gehabt und habe mit dem Hund Agility gemacht und dann habe ich irgendwann mir fürs Agility Hunde gekauft und heute bin ich zum Glück wieder da, wo ich mal angefangen habe.
So sieht's aus.
Was sagst du dazu?
So sieht, ich finde, genau das sagt alles. Für mich sind Hunde, es sind meine Lebensbegleiter, es sind meine Freunde, es sind meine Partner. Die haben für mich in erster Linie die Funktion, das Leben mit mir zu teilen. Und in zweiter Linie, ja, kann man sagen, es ist geil, wenn man mit dem Agility machen kann. Aber ich kaufe mir kein Lebewesen, um mit ihm Sport zu machen. Ich habe ein Pferd. Mein Pferd ist jetzt 3,5, also noch blutjung. Nächstes Jahr hoffe ich, dass wir loslegen können mit der Ausbildung zum Reitpferd. Aber selbst wenn mein Pferd kein Reitpferd wird, dann wird es die nächsten 30 Jahre halt bei mir bleiben und nur mit mir spazieren gehen. Ja, natürlich ist es schön, das ausleben zu können, aber es ist nicht elementar für meine Lebensqualität.
Jetzt gibt es trotzdem all diese Entwicklung in diesem Sport. Wir schauen drauf und sehen heute, es gibt viele Hallen, es gibt total veränderte Parcours, nicht mehr vergleichbar mit denen von 1997. Wie stehst du zu dieser Gesamtentwicklung in dem Sport? Sowohl, also was nimmst du Positives wahr, wo schaust du aber auch für dich ganz kritisch drauf und sagst, wow, da müssen wir gut aufpassen, damit es nicht in eine falsche Richtung geht?
Also was ich sehr, sehr schön finde, gerade wenn wir uns das Turniergeschehen angucken, ich finde, es ist eine mega positive Entwicklung, was die Parcours angeht. Ich finde, die Parcours werden immer hundefreundlicher, sie werden runder, es wird viel mehr Wert auf gute Lauflinien gelegt, die Abstände werden besser, hundetechnisch besser. Ich finde, da ist wirklich sehr, sehr viel passiert im Laufe der letzten Jahre. Ich finde auch gut, dass die Parcours anspruchsvoller werden. Da kann man sich jetzt natürlich streiten, aber ich persönlich baue sehr, sehr gerne, gerade als Leistungsrichterin, sehr gerne schwere, anspruchsvolle A3-Parcours und versuche natürlich immer eine flüssige Lauflinie zu gestalten. Das ist nicht immer leicht, weil es natürlich, es ist sehr tagesformabhängig. Es hängt ganz viel noch drumherum mit dran, ob der Plan aufgeht oder nicht und wie gut das dann tatsächlich von der Theorie in die Praxis umgesetzt werden kann, keine Frage. Aber das Ziel ist ja grundsätzlich von allen Leistungsrichtern, immer pro Hund zu arbeiten. Das finde ich eine mega, mega geile Entwicklung und das ist kein Vergleich zu meinen Anfängen vor 20 Jahren im Turniergeschehen, wo die Wendungen unfassbar belastend waren für die Hunde. Auch aufgrund der Tatsache, dass wir handlingtechnisch noch gar nicht an dem Punkt waren, wo wir heute sind. Wir hatten kein Verständnis damals dafür, dass man einen Belgier einleitet, bevor der Hund fliegt, ja. Sondern der Hund ist da geflogen, dann ist er auf der Schulter gelandet, weil wir irgendwie gesagt haben, ach ja, doch nicht, bitte hier andere Richtung. Also ich glaube, Natürlich wird der Sport immer schneller. Das ist natürlich der Kehrseite der Medaille. Aber ich glaube, das Bewusstsein für, was da eigentlich für Belastungen hinterstecken und wie kann ich das handlingtechnisch optimieren, die ist wirklich gewachsen und gestiegen. Und das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Was ich sehr bedenklich finde an der Entwicklung, ist, hatten wir auch vorhin schon ganz kurz das Thema, der Umgang mit dem Hund. Wenn es jetzt anfängt, immer darum zu gehen, ich will gewinnen, ich will gewinnen, ich will gewinnen, dann wird die Latte immer höher, der Ehrgeiz wird immer krasser, die Leute werden immer unzufriedener, weil je höher der Ehrgeiz ist, umso schneller ist man an der Schwelle der Frustration, das ist einfach menschlich. Ich finde, auch das ist nichts, wofür man Menschen verurteilen sollte und kann. Ich kann es verstehen, wenn man diesen Ehrgeiz hat, möchte man das natürlich gerne. Die Problematik entsteht in dem Moment, in dem es am Hund abgelassen wird. Ja? Und da bin ich sehr, sehr empfindlich. Und ich finde es super, super wichtig, dass wir alle als Agility-Gemeinschaft dafür Sorge tragen, dass Unfairness dem Hund gegenüber wirklich so gering wie möglich gehalten wird. Und wenn sie stattfindet, dass man die Leute liebevoll, aber bestimmt darauf anspricht und sagt, ey, guck mal, es gibt da vielleicht bessere Wege. Und wie gesagt, ich finde halt einfach auch mal unabhängig davon, dass ich es moralisch schwierig finde, finde ich auch, dass es keinen logischen Grund gibt, unfair oder gar gewalttätig gegenüber einem Lebewesen zu werden. Denn ich bin der felsenfesten Überzeugung davon, das habe ich ja eben auch schon angeschnitten, wenn wir einen Hund freilassen, kann er sein Potenzial entfalten. Wenn ich einen Hund immer klein halte, wie soll der sein Potenzial entfalten? Ich kann nicht immer sagen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht, hör bitte auf damit und dann erwarten, dass der Hund die Zeiten läuft, die ich vielleicht gerne aus ihm rausholen möchte. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, ja. Alles, was der Hund macht, macht er, weil ich ihm etwas erklärt habe oder ihm etwas nicht erklärt habe. Und deswegen halte ich es für absolut unangemessen, dem Hund, ich nenne es jetzt mal, die Schuld in die Schuhe zu schieben, für irgendetwas, was nicht so läuft, wie der Mensch sich das wünscht. Ja? Und wenn es dann wirklich körperlich wird, da hört für mich der Spaß auf. Ich finde, das hat überhaupt nichts in unserem Sport zu suchen. Bei Gewalt, also Gewalt beginnt, wo Wissen endet. Ja? Und dieser Spruch, der begleitet mich schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich finde, er sagt im Grunde genommen alles aus.
Krass, sehr, sehr cool. Ganz am Ende, wenn wir an der Stelle Wünsch dir was spielen würden, was würdest du dir für den Sport in den nächsten Jahren wünschen?
Verständnis. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die Hundeführer, anfangen hinzugucken, hinzuspüren, dass sie versuchen, von sich aus mehr zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, weil es ist kein Hexenwerk. Agility ist kein Hexenwerk. Wir machen uns nur leider viel zu wenig Gedanken, warum etwas so ist, wie es ist. Und das kann man jetzt natürlich übertragen. Das hat nichts mit Agility zu tun, sondern das betrifft das menschliche Dasein. Ja, wir machen uns allgemein zu wenig Gedanken über Dinge. Beziehungsweise würde ich gar nicht unbedingt so sagen, aber wir machen uns zu viel Gedanken über die falschen Themen. So würde ich es formulieren. Und das ist tatsächlich das, was ich mir wünschen würde, weil ich davon ausgehe, wenn Dinge verstanden werden, dann verändert das die Welt.
Laura, jetzt schon vielen, vielen Dank für das, was du uns hier heute geschenkt hast. Ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort, nicht lange nachdenken, einfach rausballern. Agility ist für mich?
Leidenschaft.
Mein Lieblingsgerät im Agility?
Der Slalom.
Mein Hund, meine Hunde sind für mich?
Seelenanteile.
Das hat noch nie jemand gesagt.
Ja, für mich ist es, wir sind alle miteinander verbunden und meine Tiere, die kommen zu mir aus Gründen. Ja, ich wollte keinen Hund importieren, zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht und trotzdem kam es, wie es kommen sollte. Und wenn meine Hunde, die sind seelentechnisch immer bei mir, auch meine verstorbenen Hunde. Also ich glaube, es gibt viel mehr in dieser Welt als das, was wir physisch anfassen können. Ja, und Verbundenheit ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und ich glaube, deswegen kann man auch viele Tiere haben und allen gerecht werden, wenn man sie eben nicht einfach nur als Objekthund betrachtet, sondern als Partner oder wie ich jetzt halt sagen würde, ja, Seelenanteil.
Krass. der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe?
Das ist tatsächlich schwierig. Es gibt so viele Sätze, die ich gehört habe. Mein persönlicher Leitsatz ist ja so ein bisschen, zielt so ein bisschen darauf ab, dass kleine Dinge zu den größten Erfolgen führen.
Sehr, sehr cool. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten 5 Jahren
weiterhin entwickeln. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich hoffe natürlich, es wird eine positive Entwicklung, beziehungsweise, dass sich unterschiedliche Dinge auf unterschiedliche Arten entwickeln.
Und ganz am Ende, was ich gerne jedem Agility-Sportler an der Stelle noch mitgeben möchte.
Ich wünsche mir, dass alle, die Agility betreiben, zurückkommen zu dem Punkt, dass sie wirklich wissen, warum sie es tun. Denn ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz, ganz viele Agility-Sportler aus den Augen verlieren, warum sie diese Sportart eigentlich tun und warum sie auch vielleicht nicht aufhören oder sich immer wieder einen neuen Hund anschaffen. Und ich glaube, jeder hat dafür seinen ganz, ganz, ganz eigenen Grund, dieses Hobby auszuüben. Und ich finde, da sind wir wieder beim Verständnis, man muss sich darüber bewusst sein, warum mache ich das eigentlich? Und damit ist nicht gemeint, oh, warum stehe ich eigentlich sonntags so früh auf, ja, und fahre zum Turnier und dann hole ich mir 3 Discs, sondern damit ist wirklich gemeint, was ist es in euren Herzen, was euch dazu veranlasst, das Ganze zu tun? Und mal unabhängig von allen anderen würde ich sehr, sehr gerne an dieser Stelle mich einfach einmal bedanken bei denjenigen, die in mein Training kommen, die auch teilweise sehr, sehr oft wiederkommen, weil, das muss man ganz, ganz klar sagen, natürlich finanziert ihr mir mein Leben, ja, aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, die Menschen, die mir in meinen Trainings begegnen, die bringen auch mich in meiner eigenen Entwicklung unglaublich viel weiter. Ja? Und die Menschen, die ich alle im Laufe meiner Agility-Zeit im Training hatte oder auch die ich im Turnier kennenlerne oder was auch immer, all diese Menschen prägen mich und die machen, dass ich heute hier bin, an diesem Punkt, an dem ich bin. Und ich liebe mein Leben, ich liebe diesen Sport und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass es so viele tolle Menschen gibt, die diese Sportart machen und dafür, dass sie auch offen sind für neue Ansätze und neue Ideen und neue Gedanken und dafür, dass sie immer wieder ins Training kommen und uns eine geile Zeit damit bescheren.
Laura, ich kann nur nochmal sagen, vielen, vielen Dank für alles, was du uns hier heute ja wirklich geschenkt hast für, ich glaube wirklich, mein erstes Mal aus dem Konzept gebracht in einem Jahr Podcast. Gerade jetzt auch nochmal das, was du am Ende gesagt hast, das zeigt einfach so viel. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel in der Szene von dir hören und von dir mitbekommen. Und ich wünsche dir für alles, was du dir vornimmst, nur das Beste.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich werde in Zukunft die weiteren Folgen verfolgen. Ich bin sehr gespannt, wen du noch so einlädst und ja, bin gespannt auf was noch alles so kommt in unserem wunderbaren Sport.
Sehr, sehr vielen cool. Dank. Ciao.
Tschüss, mach's gut.